Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute zum ersten Mal hier zu sein mit dem Chefredakteur vom Rolling Stone, Sebastian Zabel. Hallo Sebastian.
Hallo Jan.
Das ist eine ganz besondere Folge, die wir heute vor uns haben, nämlich die dritte und letzte Folge aus unserer Reihe zu den 500 besten Alben aller Zeiten. Das ist ja auch die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe. Und wir hatten die ganze Folge schon geplant und allerhand vorbereitet und dann haben uns gestern am Mittwochabend noch die Nachrichten erreicht, dass Rodriguez und Robbie Robertson gestorben sind, zwei große nordamerikanische Songwriter. Was hast du da gedacht, als du das erfahren hast?
Bei Sixto Rodriguez habe ich gleich gedacht, dass ich habe den kennengelernt, also seine Musik kennengelernt in den 90ern, späten 90ern, glaube ich, durch einen irischen DJ namens David Holmes, der Rodriguez Sugarman immer als Rausschmeißer gespielt hat bei seinen DJ-Abenden und dann später auch auf irgendeiner Compilation veröffentlicht hat. Und so bin ich damals auf den gestoßen, habe dann seine tolle Geschichte kennengelernt von dem Musiker aus Detroit, den niemand beachtet hat und der dann in Südafrika ein bisschen obskurerweise also ein großer Star wurde und bis zuletzt dort sehr verehrt wurde. Und er hat ja eine sehr rührende Geschichte und ist dann vor allem durch diesen Doku-Film sehr berühmt geworden. Ja, und bei Robbie Robertson, das hat mich auch erwischt gestern Nacht, habe ich die Nachricht gehört. Klar, einer der ganz großen Songwriter und auch der verantwortlich für eins meiner absoluten Lieblingslieder, nämlich The Weight von der Band. Ja, das ist natürlich ein großer Verlust.
Über Robbie Robertson sprechen wir in der nächsten Ausgabe etwas ausführlicher. Da ist dann Mike zurück, der Experte für alles, was mit Bob Dylan und dem Universum zu tun hat. Ja, ich habe gestern nochmal das erste Rodriguez-Album Cold Fact gehört. Da hat ja nur zwei Alben gemacht, ja. 1970 und 71 veröffentlicht. Und du hast es schon gesagt, zu dieser Zeit kaum beachtet und dann auch ist er auch wieder zurückgegangen zu seinem Fließbandjob. Aber das ist echt eine fantastische Platte, also gerade Cold Fact, das erste Album, also wo jeder Song wirklich ein absoluter Treffer ist und das jetzt völlig unverständlich eigentlich ist, dass das so vergessen werden konnte über so lange Zeit, aber so läuft es manchmal und in seinem Fall ist es ja dann doch eine sehr schöne Geschichte und hat ja ein sehr schönes Happy End genommen, dass er nach Jahrzehnten in der Versenkung dann doch noch so das letzte Jahrzehnt seines Lebens auf so den großen Festivalbühnen dieser Welt und den großen Konzertsälen gespielt hat.
Ja, und es ist ja öfter so, dass es gibt viele Songwriter, die in Vergessenheit geraten, die zu ihren Zeiten überhaupt nicht beachtet werden und dann eben auch über sowas wie, weiß ich, Soul Weekender, über Compilations, die liebevoll zusammengestellt werden, von irgendwelchen Nerds dann wieder entdeckt werden und so eine Art zweite Karriere machen. Ein anderer ist Terry Callier zum Beispiel. Ne? Also es gibt immer diese Phänomene und das ist wunderschön, wenn dann so Musiker, die untergegangen waren, dann nochmal hervorgehoben werden und so eine Art zweite Karriere machen können. Und das war bei Sixto Rodriguez in einer Weise der Fall, wie man das selten erlebt, das stimmt.
Ja, ich kann mich an Konzerte von ihm erinnern, so große Festivalshows, wo er den Zehntausenden so gesagt hat, treat me like an ordinary legend, also behandelt mich einfach wie eine ganz gewöhnliche Legende. Ja, ich glaube, wir werden ein paar der unser Lieblings-Rodriguez-Lieder in die Playlist tun, Rolling Stone Weekly bei Spotify. Und dann kommen wir jetzt zu den 500 besten Alben aller Zeiten, zu den Top 50, über die wir heute sprechen wollen. Dazu gab es auch allerhand Post und da möchte ich zwei Hörermails hervorheben, die ich da ganz schön fand. Zum einen hat Patrick aus der Schweiz geschrieben, dass er die Top 500-Liste sehr inspirierend findet und sich ganz viele Platten anhört, die er noch gar nicht kannte, die da drin sind. Und dass er sich aber eine Frage gestellt hat, woran es liegt, dass einige große Bands gar nicht vertreten sind auf der Liste und was der Grund dafür sein könnte. Und dazu passt eine Nachricht von Christian aus dem Allgäu, der nämlich die Arctic Monkeys vermisst und darauf hingewiesen hat, dass ja kein einziges Album der Arctic Monkeys auf der Liste ist. Was denkst du, woran kann das liegen, wenn eine große Band wie die Arctic Monkeys es irgendwie nicht geschafft haben?
Ja, das liegt daran, dass ich finde das selber auch sehr schwer. Also ich musste ja auch meine 50 liebsten oder sagen wir mal die Platten, die ich für am wichtigsten halte, nennen, so wie jedes der 135 Jurymitglieder bei dieser Liste. Und das ist unfassbar schwer, so eine Auswahl zu treffen. Die ist dann immer sehr, sehr subjektiv. Und dann hast du am Ende 135 Listen mit jeweils 50 Platten. Und daraus ergibt sich dann diese Top 500. Und es gibt Phänomene, es gibt, sagen wir mal, die Arctic Monkeys ist möglicherweise eine Band, und das trifft auch viele zu, wo sich die Liebe zur Band auf sehr viele verschiedene Platten verteilt. Mhm. Und dann werden alle Platten einmal, zweimal, dreimal genannt in diversen Listen, und aber keine von denen schafft es dann unter die Top 500, weil die Anzahl der Nennungen einfach nicht ausreicht oder die Punkte, die man vergibt von 1 bis 50. Und so ist es einigen ergangen. Also wir haben, diese Liste wird natürlich heftig diskutiert, ist ganz klar. Und ich habe auch viele Reaktionen bekommen, und jeder findet irgendeinen Künstler, eine Künstlerin, eine Band, von der er sagen kann, die hätte aber unbedingt in die Liste reingemusst, und warum ist die da nicht drin? Und das kann man natürlich in jedem Einzelfall diskutieren, und es ist furchtbar ungerecht. Es ist natürlich furchtbar ungerecht. Also Arctic Monkeys, ich kann mich noch erinnern, als ich deren erste EP war, das glaube ich, I Bet You Look Good on the Dance Floor gekauft habe und ganz begeistert war, habe sie dann selber so ein bisschen aus den Augen verloren eine Zeit lang, habe sie jetzt bei ihrer letzten Tour gesehen in Berlin, war wieder sehr begeistert, ganz tolle Band, und ja, das ist natürlich dann so ein bisschen tragisch, dass sie es da nicht in diese 500er Liste geschafft hat, und natürlich auch ungerecht, wie so vieles.
Ja. Ja, das ist wahr. Ich könnte mir vorstellen, oder ich meine mich sogar zu erinnern, beim Auszählen der ganzen Listen dann festgestellt zu haben, dass AM und Whatever People Say I Am, die beiden Alben der Band, in den 500ern gelandet sind, knapp unter der Grenze. Also so läuft es dann manchmal, und ja, die Arctic Monkeys sind dann erst wahrscheinlich in der nächsten Liste vertreten. Sebastian, du hast ja auch natürlich mitgemacht und deine 50 Alben genannt. Was waren denn da deine, sagen wir mal, Top 3, die Top 3 deiner, für dich die besten Alben aller Zeiten?
Das wären heute vielleicht wieder andere als damals, als ich diese Liste gemacht habe. Die ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen alt. Ich habe bei mir festgestellt, dass es ein paar Alben gibt, die, seit ich solche Listen aufstelle, und das sind schon ein paar Jährchen, sich immer mal wieder ändern. Ne? Aber es gibt auch Alben, die in jeder dieser Listen vertreten sind, weil es wirklich Herzensplatten sind. Und das sind nicht immer die berühmtesten. Also beispielsweise, was mir am Herzen liegt, ich bin ja auch ein Soulboy, Marvin Gaye, What's Going On, habe ich persönlich in meiner Liste relativ tief gerankt, weil ich mir gedacht habe, man ist ja dann auch mal so ein bisschen strategisch, weil ich mir schon gedacht habe, der wird es schon weit nach oben schaffen, so war es dann ja auch. Und habe dafür Curtis Mayfield mit seinem Solo-Debüt auf Platz 2 gesetzt, weil mir das eine ganz wichtige Platte ist, nicht nur für mich persönlich, sondern auch, weil ich glaube, dass sie für die Entwicklung des Soul ganz, ganz entscheidend war und letztlich auch Marvin Gaye geprägt hat, und dessen What's Going On liegt ja historisch ein bisschen vor Marvin Gaye. Mhm. Ein fantastisches Soul- und Funk-Album. Auf Platz 1 habe ich eine Platte, die nur sehr selten genannt wird, aber die für mich persönlich, für meine musikalische Sozialisation ganz entscheidend war. Das ist das Album The Modern Dance von Per Ubu. Eine Band aus Cleveland, Ohio, die das 76, 77 aufgenommen hat, dieses Album. Und das ist so ziemlich genau, finde ich, so eine Schnittstelle zwischen Art Rock, also zwischen der Vergangenheit, und Punk Rock, dem, was dann kommen würde. Es ist ein Album, über das der Rolling Stone seinerzeit, der amerikanische Rolling Stone seinerzeit geschrieben hat, das Album ist furchtbar harsch und absichtlich hässlich. Das stimmt irgendwie auch. Ich glaube, dass diese zerfallende Industriemetropole Cleveland die Musik sehr beeinflusst hat. Mhm. Und Per Ubu ist eine Band, die vor allem geprägt ist durch diesen charismatischen, sehr hoch intonierenden Sänger David Thomas und seinen experimentellen Synthesizer-Spieler Alan Ravenstein. Die prägen diesen Sound, und der hat sowas Industrielles, der hat sowas sehr Schräges, Krachiges, aber auch was ungemein Melodiöses und Melancholisches unter diesem Proto-Punk-Sound. Also das ist für mich ein sehr wichtiges, entscheidendes Album gewesen. Ich war glaube ich, damals, ich war noch furchtbar jung, als das rauskam. Und ich bin da zufällig drauf gestoßen und das ist ein Album, was mich bis heute begleitet. Und auf dem dritten Platz, du hast nach den Top 3 gefragt, ist auf meiner Liste Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Das ist, ich glaube, so eines der Kernalben des Soul. Stevie Wonder, musikalisches Genie, der Mozart des Soul. Ganz, ganz wichtiges Doppelalbum und ja, also da muss man, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Aber das sind, waren so meine Top 3 in dieser Liste. Mhm. Und ansonsten ist sie, glaube ich, ja, as diverse as possible. So eine Liste, wenn man die Behauptung aufstellt, das sind die 500 wichtigsten Platten aller Zeiten oder besten Platten, das ist, wie gesagt, ist eine Behauptung. Und das ist eine Diskussionsgrundlage. Ja. Und das ist jetzt nicht irgendwie die Bibel des Rock oder so, sondern auf Basis dieser Liste kann man diskutieren, da kann man drüber sprechen. Warum ist das so hoch? Warum ist das erst auf Platz 397? Und warum fehlt dieses Album?
Ja.
Und das ist auch das, glaube ich, was dann Spaß macht. Und was man an Tresen in der Kneipe machen kann oder zu Hause machen kann. Und das bringt, glaube ich, die große Lust an solchen Listen.
Ja. Dann diskutieren wir jetzt über die Top 10 der 500 besten Alben aller Zeiten. Ich würde vorschlagen, dass wir von hinten nach vorne gehen, also mit Platz 10 anfangen. Und das ist, fand ich, eine große Überraschung, dass es so weit vorne ist, ein Neuzugang. In der letzten Liste von 2004 konnte das Album noch gar nicht enthalten sein, weil es das da noch gar nicht gab, von Amy Winehouse, Back to Black.
Ja, das hat mich auch überrascht und es ist natürlich auch das wieder so ein bisschen ungerecht, also ein, ich sag mal, Retro-Soul-Album und nicht Aretha Franklin beispielsweise, das hätte ich natürlich gerechter gefunden und in gewisser Weise auch verdienter, wenn man in solchen Kategorien überhaupt denken will. Aber ich glaube, Amy Winehouse ist jemand, der sehr, sehr viele Menschen zu Soul gebracht hat, die damit überhaupt nichts am Hut haben. Es ist eben ein Pop-Phänomen. Es war seinerzeit auch so ein Larger-than-Life-Phänomen, auch durch die tragische Lebensgeschichte von Amy Winehouse, die man ja überhaupt nicht übersehen konnte, weil von der Boulevardpresse ganz breit getreten. Es ist nichtsdestotrotz ein fantastisches Album.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sich daran auch zeigt, dass die Jury diesmal ja auch sehr jung war oder dass viele, viele jüngere Musikjournalistinnen und MusikerInnen und alle möglichen Leute aus dem Bereich Musik mitgemacht haben. Und das merke ich auch so in meinem Umfeld, dass halt gerade Leute in meinem Alter oder die paar Jahre jünger sind, dass Amy Winehouse für die eine ganz prägende, super wichtige Figur ist. Und ich denke, die Leute, die sie gewählt haben, werden sie auch sehr weit nach oben gewählt haben. Und so lässt sich das dann sicherlich erklären, dass sie dann von 0 auf 10 gegangen ist. Ich fand es auch ganz interessant, darüber nachzudenken, dass Adele gar nicht auf der Liste vertreten ist. Also, dass Amy Winehouse so hoch ist und Adele gar nicht. Also, dass sich offenbar die Zuneigung oder die Wertschätzung dann so klar auf die eine Seite schlägt.
Ja, Adele ist, ich glaube, als sie auftauchte und als sie so ihre größte Zeit hatte, war sie sofort ein Massenphänomen, war sofort wahnsinnig beliebt. Und Adele wurde dann zu so einer Künstlerin für Menschen, die sich vielleicht zweimal im Jahr eine CD kaufen und die kaufen sich dann eben auch eine Adele-CD, was gar nichts Schlechtes ist. Also ich kann mich erinnern, ich habe Adele live gesehen und war sehr beeindruckt. Ich glaube, dass Adele so eine Künstlerin ist, die wird dann gerne mal von vor allem Menschen mit so einem nerdigen und etwas kritischem Bewusstsein dann links liegen gelassen, weil sie eben auch so ein Mainstream-Phänomen ist. Das ist Amy Winehouse auch, aber Amy Winehouse hat halt auch diese gebrochene Lebensgeschichte. Sie hat die ganze Tragik um sich herum. Das ist nochmal was anderes, als wenn man sich Adele vor Augen führt, die dann im weißen Hosenanzug in Hollywood in ihrem gigantischen Garten sitzt und darüber spricht, was wie schön das Leben sein kann. Ne? Also das hat bestimmt auch mit den Künstlerpersönlichkeiten eine Menge zu tun.
Mm. Kommen wir nun zu einer weiteren großen Persönlichkeit des Pop. Auf Platz 9, Patti Smith, Horses. Das war auf der letzten Liste auf Platz 135 und jetzt auf Platz 9, also eine der großen Gewinnerinnen dieser Liste, eine der großen Aufsteigerinnen.
Horses ist, wie sollte es anders sein, ist ein ganz, ganz großes Album der 70er Jahre. Ein sehr prägendes Album, ein Album, das, wenn ich an den Einstieg in die Platte denke, kriege ich immer wieder Gänsehaut. Und ich finde das ganz toll, dass sie so weit oben ist mit diesem Album, weil das auch zeigt, wie sich, wie so ein Bewusstseinswandel stattgefunden hat in den vergangenen 20 Jahren. Künstlerinnen werden heute deutlich mehr gesehen und gewertschätzt, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Vor allem Künstlerinnen im Bereich Rock, was ja immer traditionell ein wahnsinnig männerdominiertes Genre war. Und dass eine Stimme wie Patti Smith, eine so eine Ausnahmekünstlerin, jetzt endlich die Wertschätzung erfährt, die ihr gebührt, nämlich dass sie in den Top Ten ist, das ist einfach nur fair und gerecht und ganz richtig so.
Ja, sie war ja, habe ich gerade mal nachgeschaut, in deiner persönlichen Liste auf Platz 5. Also du hast sie auch ganz weit oben gehabt und dann auch ihr in die Top 10 verholfen. Ja, der Künstler von Platz 8 ist niemand, den man nicht erwartet hätte in der Top 10, wo vielleicht die Überraschung eher ist, dass er nicht noch höher ist. Der war nämlich vor 20 Jahren auf Platz 1 der Liste und jetzt mit seinem höchsten Album auf Platz 8. Die Rede ist natürlich von Bob Dylan mit Blonde on Blonde auf der 8. Ja, Blonde on Blonde als sein höchstes Album, das ist ja auch so wirklich der, also wenn man Bob Dylan auf einen kanonisierten Klassiker reduzieren möchte oder nur ein Album nennt oder einem Alien ein Bob Dylan Album zeigen würde, dann wäre das wahrscheinlich Blonde on Blonde. Das ist so die Idee von Bob Dylan, habe ich das Gefühl. 1966, so der gerade elektrifizierte. Ja, hier auf Platz 8 wieder das stärkste Bob Dylan-Album, wie damals auch schon. Ich muss sagen, ich mag Blood on the Tracks noch lieber. Das war mein Dylan-Album, was ich auf meiner Liste hatte. Das hätte ich gerne in der Top 10 auch gesehen, vielleicht sogar über Blonde on Blonde. Aber ja, man kann wenig gegen dieses Album sagen.
Nee, man kann überhaupt nichts gegen dieses Album sagen, aber ich finde es ganz schön, dass der alte Kanon so ein bisschen durchbrochen worden ist mit der neuen Liste. Und dass Bob Dylan in den Top 10 ist, ist fast selbstverständlich. Dass er nicht mehr auf Platz 1 ist, fair enough. The times are changing, so ist das eben. Und Blonde on Blonde ist natürlich das Album, auf das sich alle immer im Zweifel verständigen können. Blood on the Tracks, was du eben genannt hast, ist das andere. Blood on the Tracks mag ich persönlich auch sehr, sehr gerne und wahrscheinlich auch so ein bisschen lieber. Das hat dann immer mit persönlicher Sozialisation zu tun. Wie gerät man an einen Künstler? Und bei mir war das, glaube ich, auch Blood on the Tracks, die Eintrittskarte, wenn nicht Desire sogar. Und bei Bob Dylan ist es ja so, bei diesem wahnsinnig großen und fast unüberschaubaren Werk gibt es dann immer mal Platten, die herausragend sind und dann eben nicht so konsensfähig sind. Also ich denke zum Beispiel bei mir, andere Lieblingsplatten von Bob Dylan bei mir sind zum Beispiel Oh Mercy oder eben auch Street Legal, was kaum mal genannt wird. Mag ich sehr, sehr gerne. Und das hat dann ja oft auch sehr persönliche, subjektive Gründe. Und ich glaube, gerade bei Dylan kann man das sagen, weil man vielleicht einen Song hat, der zu einem spricht und viel mehr in einer ganz anderen Weise spricht, als das andere Songs tun. Ich mochte New Pony zum Beispiel immer sehr gerne. Das ist ein Song, der vielleicht eher so ein bisschen am Rande steht im Werk von Bob Dylan. Aber das ist eben dann, wenn dich ein Song mal kriegt in einem richtigen Moment und er spricht zu dir und er drückt was aus, was du selber nicht so gut ausdrücken kannst, dann wird er dich dein Leben lang begleiten.
Ja.
Das ist bei diesem Song bei mir persönlich so.
Mhm.
Aber fair enough, also Bob Dylan in den Top 10, ja. Blonde on Blonde, das ist sehr amtlich.
Ja. Ja, mir geht es auch, also genau wie du beschrieben hast, es gibt wirklich also einige Songs von dem Album Blonde on Blonde, die, als ich sie das erste Mal gehört habe und mir Dylan natürlich ein Begriff war, aber ich Like a Rolling Stone und so weiter kannte und toll fand, aber dann zum ersten Mal auf Lieder wie Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, dieses siebenminütige Epos, was so cool ist und von so einer Attitüde und Haltung und so poetisch und musikalisch so aufregend und so voller Energie ist, also das ist, ja, da wurde wirklich irgendwie also Energie gebündelt und für immer dokumentiert und auf eine Weise, wie das nur sehr selten passiert ist in der Popgeschichte, also ja, Blonde on Blonde.
Es fällt ja auch schon rein äußerlich raus. Also es war ein Doppelalbum, es ist ein Album, auf dem nichts steht. Es ist ein Album mit einem verwischten Fotomotiv. Es ist erstmal gar nicht so leicht erkennbar, wer ist da eigentlich. Ne? Das heißt, das ist ein Album, was mit seinem Erscheinen schon rein äußerlich gesagt hat, hier ist was anders, hier ist ein Bruch. Und das war natürlich eins der großen Outstanding-Alben der 60er, ganz klar.
Ein anderes großes Outstanding-Album der 60er Jahre ist auf Platz 7, das weiße Album der Beatles. Das hat sich sehr gut gehalten. Das war vor 20 Jahren auf Platz 5. Diesmal ist es auf Platz 7. Also das hat seine Position nahezu verteidigen können. Es ist nicht das letzte Beatles-Album auf dieser Liste. Wir werden gleich noch zu einem weiteren kommen, das noch höher ist. Ich fand es ein bisschen überraschend, glaube ich, muss ich sagen, dass das weiße Album so hoch gerankt ist, dass es höher als zum Beispiel Sgt. Pepper ist. Das kommt nicht, dieses Album in der Top 10, oder Abbey Road, weil es ja ein sehr zerfasertes Album ist. Also man hat das Gefühl, dass da haben sich die Beatles einfach völlig ausprobiert und alles Mögliche, was ihnen gerade irgendwie zugeflogen ist an Ideen oder an Instrumenten oder an kleinen Witzen oder kleinen Selbstzitaten oder so, alles so zusammengepackt.
Naja, das ist genau das Faszinierende an dem Album. Mhm. Also das weiße Album mag ich auch sehr, sehr gerne, weil die einzelnen Künstlerpersönlichkeiten in dieser vierköpfigen Band eben sehr deutlich zutage treten und weil jeder seinen Teil liefert, weil sie nicht nur als eine geschlossene Band agieren, sondern man hat die einzelnen Handschriften sehr deutlich. Und sie trauen sich was, sie machen Sachen, die auch nur so, die wirken so wie hingehauen. Manche Songs auf dem Album sind super rund, perfekt, schöner geht's gar nicht. Und andere sind wie nebenbei eingespielt. Und das ist diese Mischung kannte man von den Beatles nicht. Und das hat schon auch was sehr Eigenes, was sehr Spezielles. Und ähnlich wie bei Blond und Blond ist das ja auch ein Album, was sagt, hey, hier passiert jetzt was Neues, hier passiert was anderes, schon äußerlich. Also ein Album, auf dem nicht zu erkennen ist, dass plain white ist, wo der Schriftzug auch weiß auf weiß ist, also ein Prägeschriftzug, das war schon was ganz, ganz Besonderes. Das war sehr radikal, das war neu. Und ich erinnere mich, es gab von einer Ausstellung eines Künstlers, der in einem Raum gesammelte weiße Alben ausgestellt hat. Ich glaube, das waren insgesamt 200 oder so. Immer nur das weiße Album, aber eben in mal bekritzelt, mal abgegrabbelt und so weiter. Das zeigt, dass das Ikonische an dem Album schon beim Äußerlichen anfängt. Und ich glaube, dass das Album so geliebt ist, weil es nicht so perfekt ist wie Sgt. Pepper's zum Beispiel. Mhm. Sgt. Pepper's war so ein Album, das ist vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren, wäre das immer so die Nummer 1 gewesen. Weil Sgt. Pepper's war ja auch ein totaler Bruch mit der Tradition. Es war so das erste geschlossene Werk der Beatles, das erste Werk, was in dem sie sich wahnsinnig viel getraut haben, wahnsinnig viel mit Orchester gearbeitet haben und so weiter und was man nicht anders als perfekt nennen kann. Und dann dieses weiße Doppelalbum, auf dem die Dinge nicht so perfekt sind, das war nochmal ein ganz kühnes Statement auch.
Mhm. Ja, es ist ja auch ein sehr modernes Album in seiner stilistischen Vielfalt und also da ja auch sehr anschlussfähig an so die Streaming-Ära des Musikrezipierens, ne? Also dass so viele verschiedene Stile versammelt sind, dass es so viele Tracks überhaupt sind, also dass es diesen Rahmen eigentlich so sprengt, aber dass man wie jetzt, wenn jetzt große Hip-Hop-Künstler oder so ein Album mit 25 Tracks veröffentlichen, so für die Streaming-Ära, also das ist ja vom Format oder vom Ansatz schon irgendwie vergleichbar, ne? Das ist ja so ein Statement.
Es ist ein bisschen wie ein Mixtape. Ne? Also es ist ein bisschen wie ein, sagen wir mal, als Kendrick Lamar macht ein Mixtape. Ne? Das ist dann so ähnlich. Das sind dann teilweise Fragmente, das sind Experimente ausprobieren. Das ist, man findet vielleicht einen Sound besonders geil und der ganze Track basiert nur auf diesem einen Sound. Mhm. Und ein bisschen ist das bei diesem Beatles-Album auch so, dass du neben diesen perfekten, geschlossenen Songs eben auch Stücke hast, die auch sehr kurz sind zum Teil und die dann auf einer einzigen Idee beruhen oder auf zweien oder dreien.
Das nächste Album ist ebenfalls ein Klassiker der 60er Jahre, ein Album, das man erwarten würde auf der Liste der besten Alben aller Zeiten, nämlich Pet Sounds von den Beach Boys.
Genau, Pet Sounds von den Beach Boys, wenn wir eben über Sgt. Pepper's am Rande gesprochen haben, das ist natürlich ein Beach Boys und Beatles haben im Geiste ja auch so ein bisschen konkurriert. Und Pet Sounds ist, was soll man sagen, ein total ikonisches Album. Ne? Und Pet Sounds hat auch auf allen Listen der Welt noch vor 20 Jahren immer automatisch Platz 1 bekommen. galt immer so als das. Ich weiß, wir haben im Rolling Stone mal vor ein paar Jahren eine Geschichte gemacht, die hatte die Überschrift, warum ist Pet Sounds eigentlich immer überall das beste Album aller Zeiten? Weil es damals so war. Man kann überhaupt nichts gegen dieses Album sagen. Und es sind einige der besten Songs aller Zeiten auf dem Album. Man muss nur God Only Knows nennen. Mhm. Eines der schönsten Liebeslieder, das je geschrieben wurde. Es ist aber auch ganz schön, dass dieser Automatismus nicht mehr existiert. Also, dass es nicht mehr so ist, natürlich muss Pet Sounds mindestens Platz 3 sein, wenn nicht Platz 1, den hat er abonniert. Das ist nicht mehr so. Und ich finde das ganz gut, also dass das so ein bisschen durchbrochen ist. Ich finde ja unsere Liste immer noch sich sehr im Kanon bewegend. Mhm. Also so radikal, wie manche User und Leser tun, ist es nun auch wieder nicht, diese Liste. So radikal anders. Es hat sich viel verändert. Das soll, muss auch so sein nach 20 Jahren. Aber Pet Sounds hat irgendwie so seinen Platz in den Top 10 sicher. Das ist auch fair.
Ja, ein Album, das den Kanon ja so ein bisschen durcheinander gewirbelt hat, wäre zu viel gesagt, aber das schon so ein bisschen Bewegung in die vorderen Plätze gebracht hat, ist das, was sich auf Platz 5 befindet, was man vor 20 Jahren nicht dort erwartet hätte, nämlich Rumors von Fleetwood Mac von 1977, also ein Album, das immer sehr viel gehört wurde von sehr vielen Leuten und immer sehr beliebt war. Aber unter Kritikern hatte ich das Gefühl, längere Zeit eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Und das ist jetzt, also dass jetzt so eine Reputation hat und wirklich jetzt so kanonisiert wird als eines der größten Alben aller Zeiten, das ist doch eine recht neue Entwicklung, ne?
Das ist eine neue Entwicklung. Das ist auch ein bisschen im Zeitgeist geschuldet. Das ist die neu erwachte Liebe für das, was man dann Yachtrock getauft hat. Spielt da, glaube ich, eine ganz große Rolle. Ich erinnere mich, als ich Teenager war, war Fleetwood Mac eher so der Feind. Also wenn man mit Punkrock beispielsweise sozialisiert wurde oder mit New Wave, dann war Fleetwood Mac stand so für das andere, für Middle of the Road, für Konsenspop, für amerikanischen Mainstream. Das war damals ungerecht, wusste man nicht, war auch egal. Heute wird das vielfach anders bewertet. Ich denke heute, dass es eine Band ist, die in einer Weise und zu einer Zeit, wo alles zusammenpasste, ein rundum perfektes Album gemacht haben. Also Rumors ist das, was man wirklich ein perfektes Album nennen kann, vom ersten bis zum letzten Song. Das stimmt alles. Das ist eine fantastische Produktion. Es sind sehr, sehr gute Songs. Man muss diese Art Musik mögen, sonst kann man es nicht hören. Aber es ist für das, was es ist, wahrscheinlich das beste Album seiner Art. Das würde ich schon sagen. Also Rumors ist schon so ein herausragender Meilenstein, wenn es darum geht, was Erwachsenenpop ist. Mhm. Und in Zeiten, wo man eben diesen Middle-of-the-Road-Sound der 70er Jahre, was man dann heute Yachtrock tauft, wiederentdeckt, neu verwertet, neu interpretiert, ist das eben so, sag ich mal, der Godfather davon.
Hm. Kommen wir nun zu Platz 4. Na, ich wollte gerade sagen, dem Gegenteil von Rumors, dabei bin ich mir da jetzt gar nicht mehr so sicher, weil es auf seine Weise ja auch ein sehr gut produziertes und ein sehr cleanes Album irgendwie ist, auch wenn die Gitarren verzerrt und laut und lärmend sind. Die Rede ist von Nevermind von Nirvana. Auf Platz 4 der 500 besten Alben aller Zeiten. Auch ein Aufsteiger, war vor 20 Jahren auf Platz 7, heute noch etwas höher gerankt.
Also, dass es noch ein bisschen höher gerankt ist, hat mich überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen. Damals passte es halt total noch in die Zeit und war eben auch das große Konsensalbum, auf das man sich einigen konnte, wenn es um Alternative Rock ging. Und aber das hat die Zeit überdauert, was ich ganz schön finde, was mich ein bisschen sogar überrascht, dass Nirvana heute so zum Kanon gehört wie eben Patti Smith, die Beatles oder lustigerweise auch Fleetwood Mac. Aber auch das würde ich sagen, fair enough. Nevermind war eben so die Spitze, einer Bewegung, der Zenit war da erreicht von Grunge Rock, was damals vielleicht so das letzte Aufbäumen der Rockmusik überhaupt war. Also mit Grunge ist noch einmal so dieses Ethos von Männern auf der Bühne mit nassen Haaren, mit verzerrten Gitarren und so weiter, mit hartem Basssound gehuldigt worden und war damals aber auch schon sehr, sehr gebrochen. Also nicht nur Kurt Cobain als Figur sowieso, sondern auch in dem, was sie gemacht haben, war das eine sehr gebrochene Musik, auch eine Musik, die viel selbstreflektiver war, als man das vielleicht damals wahrgenommen hat, in der Männerbilder auch hinterfragt wurden, aber das eben in den Formen des Rock. Und von daher finde ich es bis heute eine ganz interessante, kurze Epoche, Grunge Rock, und Nirvana als herausragender Vertreter dieser Epoche und Kurt Cobain als die große Figur, das hat schon durchaus seine Richtigkeit, finde ich, dass das so hochgerankt ist und heute immer noch so eine Rolle spielt. Und Nevermind ist ja auch so ein tragisch umwehtes Album, weil Kurt Cobain selber es dann gehasst hat, weil es eben so gut produziert war und er zurück wollte zu dem, und dann kam In Utero als Gegenreaktion, wir wollen wieder zurück zu den Wurzeln und wir wollen uns nicht ausverkaufen und fuck Corporate Rock und all diese Sachen, mit denen er sich rumgequält hat, leider Gottes. Aber es ist natürlich ein heute ein Konsensalbum, was sich viele Leute, würde ich mal vermuten, so neben AC/DC ins Regal stellen. Ne? Mhm. Also das ist ähnlich Common Sense geworden.
Ja. Ja.
Es war damals wirklich ich erinnere mich sehr gut daran, das war ein Album, mich hat es total weggehauen. Mich hat es total weggehauen. Ich mochte auch Bleach. Ich habe Nirvana auch sehr, sehr früh kennengelernt, beim ersten Album, bei ihrer ersten Europa-Tournee. Habe sie damals auch interviewt. Mhm. Kurt Cobain als sehr unausstehlichen Menschen kennengelernt,
der ah, ja.
es gehasst hat, interviewt zu werden. Also diese ganze seltsame, persönliche Gebrochenheit, die schwang immer mit. Es war letztlich, wenn man so in der Rückschau ist, es eigentlich auch ein Wunder, dass sowas wie Nevermind entstehen konnte bei einer Persönlichkeit wie Kurt Cobain, der sich sehr, sehr schwerlich nur hat disziplinieren lassen.
Ja, das ist wahrscheinlich dann das, was Nevermind so besonders macht oder so auszeichnet, dass man auf der einen Seite diese Unberechenbarkeit hat, dieses Anarchische, die kreative Kraft von Kurt Cobain, den Schmerz in seiner Stimme und dann auf der anderen Seite eben diese schöne Produktion, diese glatte Produktion, die das dann alles so ein bisschen in Bahnen lenkt und die es dann ja auch anschlussfähig macht für ganz viele Leute, die dann vielleicht sonst von einem härteren Sound von In Utero oder sowas sich eher so ein bisschen irritiert gefühlt hätten. Also dass man da so die Beatles-Pop-Sensibilität von Kurt Cobain hat, die ja eher ebenfalls hatte, und dann eben den aggressiven, schmerzvollen Grunge.
Das Geheimnis von Nirvana war eigentlich immer, dass sie unter all dem wahnsinnig melodisch waren, also süß wie Honig. Mhm. Das war eben, wenn man in die Zeit nochmal guckt, in die frühen 90er, in die späten 80er, die Bands, die es damals gab, Ted, Mudhoney, wie sie alle hießen, alle Grunge-Bands, viele von denen heute fast vergessen, und der Punkt ist eben der, dass Nirvana von all diesen Bands die einzige war, die immer auch Pop gemacht hat. Also unter all diesem Gelärme und Getue gab es immer sehr zarte Melodien, gab es Pop, und ich glaube, das hat die wahnsinnige Attraktivität von Nirvana ausgemacht.
Jetzt kommen wir zur Top 3 und zu dem höchst gerankten Beatles-Album, höher als alle anderen, Revolver. War in der letzten Liste vor 20 Jahren auf Platz 2, war auch damals schon das höchste Beatles-Album, interessanterweise. Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht an dem Punkt noch Sgt. Pepper oder so gewesen, aber Revolver als bestes Beatles-Album scheint sich auch durchgesetzt zu haben. Siehst du das auch so?
Ja, also Revolver ist natürlich ein fantastisches Album. Das ist so eine Weggabelung gewesen, ne? Würde ich das beschreiben. Ein Album, mit dem die Beatles mehr noch als vorher erkannt haben, was sie eigentlich sind als Songwriter-Paar, Lennon und McCartney, was sie als Band können, wie vielfältig die Musik sein kann, die sie machen. Und das ist ja auch ein Album, was jetzt nicht super homogen und in sich geschlossen ist. Das ist ein Album, auf dem viel ausprobiert wird, auf dem dann auch zum ersten Mal Harrisons Einflüsse deutlicher werden. klar, eins der großen Alben der 60er Jahre und wegweisend.
Das erste Mal wahrscheinlich, dass Sie das Studio als Instrument genutzt haben, ne? Oder dass sie Sounds geschaffen haben, die sich so nicht reproduzieren lassen live, sondern dass sie wirklich geschaut haben und ja auch die Ressourcen hatten, so im besten Tonstudio, so was können sie damit anstellen, welche verrückten Sounds, welche Instrumente, was lässt sich alles, aber dann ja doch immer noch in dem Format eines 2,5-minütigen Popsongs bündeln. Ne? Da ist es ja auch noch nicht so ausufernd in den Songs oder so. Das sind ja eigentlich alles sehr, sehr konzise, kompakte Songs, die dann aber Welten für sich sind, ne? Die dann so dicht und so komplex.
Auf jeden Fall. Und man spürt die Freiheit, die diese Band auf einmal hatte. Ne? Und sie haben ja dann Live-Konzerte gehasst. Sie waren sehr erleichtert und sehr froh, dass sie keine mehr geben mussten. Das muss man sich eben auch vor dem Hintergrund nochmal vorstellen, so dieser ganze Fan-Wahnsinn, die Situation live zu spielen unter den Bedingungen, in denen das in den 60er Jahren eben möglich war, ne? Für eine große Band wie die Beatles, die dann mit irgendwie einer viel zu kleinen, miserablen Anlage dann in den großen Stadien auftreten mussten, wo sie sich selber nicht hören konnten, sondern nur das Gekreische der irren Fans, das hat sie belastet. Also das war etwas, was die Beatles waren froh, als sie das abschütteln konnten. Und das war ja auch ein unfassbar mutiger Schritt. Also eine Band, die sagt, wir treten nicht mehr live auf, das gab es ja vorher überhaupt nicht. Und das hat sie sehr, auch das hat sie sehr frei gemacht. Ne? Und das hat sie sehr frei gemacht, eben eine Platte wie Revolver aufzunehmen und mit den fantastischen Songs, die dieses Album hat, die in sich auch sehr unterschiedlich sind.
Ja. Ja, so eine irre Entwicklung, das ist an dem Punkt, da war es gerade 4 Jahre her, dass sie in Hamburg gespielt hatten und sich die Nächte um die Ohren live gespielt haben und nichts anderes waren als eine Band, die live gespielt hat die ganze Zeit, und 4 Jahre später wurden sie zur Band, die nicht mehr live spielt, sondern sich im Studio auf die verrücktesten, modernsten, schönsten Sounds konzentriert. Auf Platz 2, What's Going On von Marvin Gaye. Das hat dich doch sicherlich riesig gefreut.
Das hat mich sehr gefreut. Ich habe schon damit gerechnet, dass Marvin Gaye das unter die ersten 10 schafft. Weil wenn es ein Soul-Album gibt, was genannt wird, auch von Menschen, die sonst keinen Soul hören, dann ist es in der Regel immer What's Going On. Auch zu Recht. Es ist so das erste große, geschlossene Album des Soul, das kann man schon sagen. Es ist ein wunderschönes Album, selbstredend. Es ist auch ein Album, was in dem sehr viel mitschwingt, in dem Marvin Gaye eine unglaubliche Freiheit hatte. Nach großen Kämpfen mit Motown und die Vorgeschichte ist ja, dass Marvin Gaye ein Songschreiber für Motown war, dass er für andere geschrieben hat, auch für sich selber, immer diese kleinen 3 Minuten Wunderwerke, wo es um Liebe ging, und er hatte das total satt, er hatte das über, er war anpolitisiert durch die Bürgerrechtsbewegung. Und What's Going On ist für ihn persönlich ein totaler Befreiungsschlag, aber auch eben ein Befreiungsschlag für die Soul-Musik. Es ist ein Werk, in dem in eigentlich unglaublicher Weise so alle Probleme der Welt abgehandelt werden, aber vor allem natürlich die Probleme, die schwarze Community, die afroamerikanische Community in den USA hatte, nach den Enttäuschungen und den Hoffnungen der Bürgerrechtsbewegung. Eine Reflexion des Alltags unter den Bedingungen, unter denen man lebte. Aber es geht ja sogar bis zum Umweltschutz. Also auf dem Album wird sehr viel thematisiert, aber eben so homogen, musikalisch homogen in einem sehr smarten, symphonischen Sound, in dem wirklich so alles von Blues über Jazz reinspielt, aufgenommen wird, in einer fast transzendentalen Weise verarbeitet wird von Marvin Gaye. Es ist ein ganz, ganz großes Album, großes Werk. Und ich finde es nur gerecht, dass das in den Top 10 ist. Dass es so hoch gerankt ist auf Platz 2, finde ich sehr schön persönlich, finde ich ganz toll, fair enough. In der amerikanischen Liste, die unsere amerikanischen Rolling Stone-Kollegen vor, ich weiß gar nicht, 5 Jahren gemacht haben, da war es sogar auf Platz 1. Da war es auf Platz 1 und das war dann eben auch damals ein ganz deutlicher Bruch zu deren vorheriger Liste, wo eben auch noch der alte Kanon vorherrschte von Beatles bis Beach Boys. Und das zeigt eben auch so einen Umbruch in der Wahrnehmung der Popkultur und der Rezeption der Popkultur, dass afroamerikanische Künstler und Künstlerinnen zu ihrem eigenen Recht kommen. Mhm. Und ohne das jetzt unnötig überhöhen zu wollen, aber ich glaube, dass, dass es jetzt in der deutschen 500er-Liste auch so ist, dass Marvin Gaye da oben seinen Platz hat. Das hat mich wirklich sehr gefreut.
Mhm. Ja. Kommen wir nun zu Platz 1 der 500 besten Alben aller Zeiten. Ein Album aus dem Jahr 1967, aber nicht Beatles, nicht Rolling Stones, nicht Beach Boys oder wen auch immer man aus den späten 60er Jahren nennen möchte, sondern The Velvet Underground and Nico.
Ich glaube, dass das auf eine Art ein Konsensalbum ist, auch wenn es gar nicht so klingt. Mhm. Also auch wenn man es heute hört, wieder das berühmte Bananenalbum, dann es ist nach wie vor ein brüchiges, krachiges, rudimentäres Album, sehr, sehr schön, aber es nimmt unfassbar viel vorweg. Und ich glaube, deswegen ist es auch so eine Konsensplatte geworden, weil es eigentlich so Indie-Rock, Alternative-Rock, alles, was danach kam, schon vorausgesehen hat sozusagen, ne? Und da so die ersten Spuren hingelegt hat. Ich kann mir vorstellen, dass es gibt ja auch, wenn man junge Musiker hört, ist Velvet Underground immer ein gern genommener Verweis. Also wenn Musiker sagen, wo es, und Musikerinnen, woher sie kommen, dann würde ich sagen, jede dritte Indie-Rock-Band nennt dann Velvet Underground. Ne? Und das hat ja auch absolut seine Berechtigung. Und das ist eine Band, die ja von diesem fantastischen Antagonismus zwischen Lou Reed und John Cale gelebt hat, von dem Rocker, der nie so richtig Rockstar sein konnte, und dem Feingeist aus Wales mit seiner Viola. Das war ja sehr, sehr ungewöhnlich. Eine ganz ungewöhnliche Konstellation, und die hat wunderbar funktioniert, solange sie funktioniert hat. Mit dem ersten Album ein Album zu machen, was gleich so ein herausragendes Statement ist, das ist schon auch eine große Leistung gewesen. Und interessanterweise ist es ja so, dass es damals wenig wahrgenommen wurde. Es gab einige Kritiken, es gab positive Resonanz, es wurde schon auch so in einem, sage ich mal, intellektuellen Zirkel gewürdigt, aber kein Mensch hat das Album gekauft. Also das kam erst Jahre später, und mit so ein paar Billigausgaben des Albums, die man dann für wenig Geld kaufen konnte, dass das so eine langsame Popularität aufgebaut hat. Mhm. Aber in seiner Zeit, 67, als das erschienen ist, da kein Haar nachgekräht. Ne? Also das ist ja vielen Platten so gegangen, aber bei Velvet Underground finde ich es immer wieder ganz, ganz erstaunlich, ja. wenn man bedenkt, was für eine Wirkungsmacht das Album dann über die Jahrzehnte entfaltet hat. Ne?
Ja.
In seiner Zeit wurde es zumindest also von einem breiten Publikum gar nicht wahrgenommen.
Ja, es gibt auch den Witz, dass nicht viele Leute das Album gehört haben, aber jede Person, die das Album gehört hat, hat eine eigene Band gegründet. Ja. Also, dass es diese Bedeutung hatte, dass es auch auf so einer Weise, wenn man auf diese Wellenlänge einsteigen kann, dass es dann halt auch wirklich resoniert und dass es dann auch wirklich explodiert und dass man vielleicht sich selbst in dieser Musik so hört. Gerade weil es ja auch sowas Radikales hat in seiner in seiner Rohheit, in seinem Ausdruck, dass es vielleicht leichter ist, wenn man das hört, auch als Teenager oder so, sich vorzustellen, ja, das möchte ich auch machen, oder das kann ich mir vorstellen, auch selbst zu machen. Und da brauche ich auch kein teures Studio oder so, sondern ich brauche einfach zwei, drei Instrumente und gute Ideen und die richtige Haltung und die richtige Attitüde, und dann kann ich mich auch ausdrücken, und dann ist mein kreativer Ausdruck genauso radikal und genauso extrem. Also, dass es das auf der einen Seite hat. Und trotzdem auch so eine Pop-Sensibilität, ne? Trotzdem Sunday Morning, trotzdem Femme Fatale und trotzdem eben die Akkordfolgen und die Harmonien, die schön sind.
Absolut. Es ist vergleichbar mit den Sex Pistols. Das ist ja auch eine Band, die nie so richtig geliebt wurde. Also kein Mensch hat die Sex Pistols geliebt, wie die Beatles zum Beispiel. Und so wurde Velvet Underground war ja auch keine Band, die geliebt wurde, ne? Sondern eine Band, die sehr respektiert und geachtet wurde. Und die, wie du richtig sagst, dann dazu geführt hat, dass Musiker und Musikerinnen gedacht haben, das kann ich auch. Ich kann auch Musik machen. Und so einen Effekt hatten die Sex Pistols später auch nochmal im Punkrock. Ne? Dass ganz, ganz viele, die das erlebt haben, ob jetzt im Radio, auf Platte oder sogar im Konzert, die wenigen, die tatsächlich damals gesehen haben, die dann gesagt haben, ich kann das auch, ich will auch eine Band gründen. Also so ein bisschen vergleichbar ist das, oder weiß ich, Suicide. Ne? So viele elektronische Acts berufen sich auf Suicide. Kein Mensch hat die Platte damals gekauft. Mhm. Ne? Also das ist auch so eine Fernwirkung, eine mythische Wirkung, die sowas entfalten kann, auch wenn es in der Zeit selbst vielleicht gar nicht diese große Wirkung hat. Das ist bei den Sex Pistols ein bisschen anders gewesen, aber ich vergleiche die beiden immer ganz gerne, weil ich das so interessant finde, dass jeder die Sex Pistols respektiert, aber keiner sie wirklich so richtig gerne mag. Ne? Und so ähnlich, ein bisschen ähnlich ist es, glaube ich, auch bei Velvet Underground.
Ich würde noch, wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile und ich will den Rahmen auch nicht zu sehr sprengen, aber dass wir noch einmal die Top 50 als Ganzes ein bisschen reflektieren oder ein bisschen ordnen. Ich fand zum Beispiel interessant, dass aus den 50er Jahren nur ein einziges Album in der Top 50 ist, nämlich Kind of Blue von Miles Davis. Was ja natürlich, also was man sich auch in der Top 10 hätte vorstellen können oder was ja natürlich ein ganz, ganz herausragendes, ganz besonderes Album ist und ja auch durchaus treffend und durchaus zu Recht das früheste Album, das hier auf dieser Liste ist. Zu einer Zeit, als Alben eigentlich noch keine große Rolle gespielt haben, als so Gesamtkunstwerk
sozusagen. Das ist genau der Punkt. Also in den 50er Jahren waren Alben noch nicht das entscheidende Ding in der Popkultur, sondern Singles natürlich. Ne? Und Alben wurden mit Jazzplatten gemacht, ne? Aber nicht bei Popproduktion. Frank Sinatra wäre vielleicht jemand gewesen, der dann noch reingehört hätte, oder ein Bluesalbum. Und Miles Davis als mit Kind of Blue als so das Jazzalbum, was jeder kennt und jeder schätzt, und mit dem großen Hit So What, ja, ist ja so... ist sehr naheliegend, ist aber auch völlig richtig und fair enough. Das steht da zu Recht. Dass sonst keine Alben aus den 50ern in der Liste sind, finde ich verschmerzbar, weil, wie gesagt, die Zeit des Albums setzt ja eigentlich auch erst mit den 60er Jahren so richtig ein, zumindest wenn es um Pop und Rockkultur geht.
Die 60er Jahre sind stark vertreten mit 11 Alben insgesamt. Viele von denen sind in den Top 10, haben wir schon besprochen. Aretha Franklin ist noch auf der Liste, Platz 29. Jimi Hendrix, Platz 38. Die 70er Jahre sind die stärkste Dekade mit 18 Alben unter den Top 50. Das finde ich interessant, dass die 70er Jahre nochmal stärker als die 60er Jahre vertreten sind, wo dann wirklich alles zusammenkommt. Also alle Strömungen aus den 60er Jahren, habe ich das Gefühl, kommen dann da so zu ihrem Höhepunkt, kann man sagen, oder zu ihrem popkulturellen, auch kommerziellen Höhepunkt. Wir haben hier nochmal Bob Dylan, Blood on the Tracks, Joni Mitchell, Blue auf Platz 13, zwei David Bowie-Alben, Ziggy Stardust und Low, Neil Young, Pink Floyd, Bruce Springsteen, also so die ganzen großen Helden, die es dann nicht in die Top 10 geschafft haben, aber die sind dann in der Top 50 vertreten. Kraftwerk auch, was hervorzuheben ist, dass Kraftwerk jetzt auch in diese Riege aufgenommen werden.
Naja, das ist ja auch das Bezeichnen an den 70er Jahren, dass da so ein Patchwork der Popkultur einsetzt. In den 60er Jahren gibt es Strömungen und Genres, innerhalb derer Meisterwerke entstanden sind, klar, aber die so eher geschlossen waren. Und dann hast du in den 70er Jahren eine große Öffnung in die Breite. Und wenn man sich die 70er Jahre mal anschaut, also das geht eben von, weiß ich, Jimi Hendrix bis Kraftwerk, bis Joy Division, die ja auch in unseren Top 50 sind. Das heißt, du hast eine so breite Spanne an völlig unterschiedlicher Musik, die du so in den 60er Jahren nicht vorfinden kannst. Ne? Und das macht die Faszination der 70er bis heute aus, glaube ich. Und ich glaube, deswegen sind die 70er auch überproportional zu allen anderen Jahrzehnten vertreten, weil in den 70ern so viele Genres und Strömungen angelegt wurden, die bis heute wichtig sind. Die elektronische Musik, Dance Music, den modernen Soul, wie wir ihn heute kennen, selbst Hip-Hop, all das hat seine Wurzeln in den 70ern, und deswegen sind die 70er ein unglaublich interessantes, fruchtbares Jahrzehnt, wenn man auf Popkultur schaut.
Mhm. Na, die 80er und 90er sind mit jeweils 7 Alben vertreten. Das höchste Album der 80er Jahre ist Hounds of Love von Kate Bush, was mich total gefreut hat, was ich auch sehr verdient finde, dass es so prominent vertreten ist. 2 Alben von Prince, Sign of the Times und Purple Rain, sind vertreten. Also er gehört zu den wenigen Künstlern, die mehrfach genannt wurden. Neben ihm sind noch Bowie mehrfach, auch zweimal, Dylan dreimal und die Beatles viermal. Das sind die Mehrfachnennungen auf der Top 50. Michael Jackson, Thriller, also wirklich so die Blockbuster-Alben der 80er Jahre sind hier vertreten. Appetite for Destruction von Guns N' Roses hat es noch gerade so in die Top 50 geschafft.
Naja, und du hast eins, was mich besonders freut, eins der großen, großen Pop-Alben der 80er Jahre, nämlich Steve McQueen von Prefab Sprout, was ja auch eher so ein, ich sag mal, so eine Feinschmecker-Platte ist.
Ja.
Aber ich glaube, ein Album, was in einer Weise, wie es das vorher und nachher in der Form ich das nicht mehr erlebt habe, so eine, ich habe das mal genannt, bürgerliche Befindlichkeit auf den Punkt gebracht hat in den Songs von Patti McAloon, auch in der Instrumentierung, im Gesang, im Wechselspiel mit Wendy Smith, seiner Partnerin. Ein ganz, ganz fantastisches Album. Hat mich sehr gefreut, dass das so hochgerankt wurde. Und dann eben das andere große Pop-Album, The Queen is Dead von den Smiths, ne? Was eine ähnliche Sensibilität hat, aber natürlich viel pathetischer ist und viel selbstentäußernder als das Prefab Sprout und Patti McAloon sein konnten. Also zwei große Alben aus dem britischen Pop, die da völlig zu Recht vertreten sind. Ne? Also das hat mich sehr gefreut.
Ja. In den 90ern Nirvana haben wir schon genannt. Neben Nirvana aus den 90ern Radiohead auf Platz 23 mit OK Computer, R.E.M. Automatic for the People auf Platz 34. Zwei Trip-Hop-Alben, einmal Dummy von Portishead und Blue Lines von Massive Attack in den 30ern und das älteste Hip-Hop-Album in der Top 50 kommt von Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill. Also wir sehen, dass dann hier in den 90ern vielleicht zum ersten Mal Musik, also die nicht gitarrenbasiert ist, auch wirklich eine große Rolle spielt. Das gibt es in den vorherigen Dekaden vereinzelt, wenn man an Kraftwerk zum Beispiel denkt. Aber in den 90ern habe ich das Gefühl, zeigt sich das zum ersten Mal, dass es ganze große Stile, Genres gibt, die eigentlich völlig ohne Gitarren auskommen.
Ja, das sind ja die 90er. Also das, wenn man, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, also Grunge und Nirvana waren aus meiner Sicht das letzte große Aufbäumen des Rock, der klassischen traditionellen Rockmusik, und ansonsten sind die 90er, wenn man es jetzt ganz grob sagt, eben geprägt davon, dass man, dass die Gitarre nicht mehr so wichtig war und dass man elektronisch gearbeitet hat, im Studio gearbeitet hat, und eins meiner absoluten Lieblingsalben, Blue Lines von Massive Attack von 91, läutet die Dekade ja auch ein bisschen ein. Ne? Also die Erfindung des Bristol Sound, Trip-Hop, wie man es dann genannt hat, was ich immer einen doofen Ausdruck fand, das bis heute, finde ich, ist Blue Lines, sind in seiner Vielschichtigkeit, in seinem unfassbar majestätischen Flow ein ganz großes, überragendes, ohne Gitarren weitgehend auskommendes Album. Finde ich im Zweifel auch deutlich wichtiger als Portishead. Was einen Bogen spannt von diesem pathetischen, sinfonischen, polyrhythmischen Unfinished Sympathy bis zu so einem sehr bekifften Song wie Daydreaming. Ne? Und das ist ein tolles Statement gleich zu Beginn der 90er Jahre, was eben auch auf dieses Jahrzehnt verweist und was sehr viel vorwegnimmt.
Mhm. Du hast Nirvana als letztes Aufbäumen der Gitarren bezeichnet. Man könnte vielleicht auch die Strokes als dieses benennen,
ja,
Anfang
stimmt.
Der Nullerjahre. Ja. Denn wenn wir jetzt zu den 2000ern kommen, da sind nur zwei Alben in den Top 50. Back to Black von Amy Winehouse haben wir schon genannt. Und auf Platz 14 ist This It von den Strokes.
Ja.
Also auch ein roughes Gitarrenalbum, ein Lo-Fi-Album, ein sich dezidiert gegen die ausproduzierte Glattheit der Popkultur richtendes Album, was sich auf Velvet Underground beruft, was sich auf Television und andere große New York Bands der 70er Jahre beruft, und ein Album, das eigentlich nur aus Riffs besteht, aus Gitarrensoli und aus Julian Casablancas lässiger, sardonischer, ironischer.
Das stimmt. Die Strokes waren vielleicht das allerletzte Aufbäumen der Rockmusik. Das ist richtig. Also das ist auch ein herausragendes Album, klar, keine Frage. Ich erinnere mich, mein Freund und Kollege Jens Balzer hat mir mal gesagt, das war das letzte Rockkonzert, das ihn beeindruckt hat, die Strokes. Ist vielleicht was dran. Wenn ich überlege, was kam nach den Strokes, was kam da noch an eher in der Tradition befindlicher Rockmusik, die eindrucksvoll war, ganz grob gesagt, kam nicht mehr so wahnsinnig viel. Also vielleicht sind die Strokes tatsächlich auch aus der Rückschau betrachtet, historisch betrachtet, sowas wie ein herrlicher Schlusspunkt unter das Kapitel Jungs mit Gitarren auf der Bühne, Rockmusik.
Ich würde die Arctic Monkeys natürlich als Nachfolger noch nennen. Ich mag es, dass Alex Turner das vorletzte Album der Arctic Monkeys beginnt mit I just wanted to be one of the Strokes.
Ja, das stimmt. Das ist eine sehr charmante Hommage.
Ich habe mich sehr gefreut, dass aus den 2010er Jahren 4 Alben es in die Top 50 geschafft haben. Und es ist, denke ich, auch bezeichnend, dass es keine Männer mit Gitarre sind, sondern es sind vor allem Hip-Hop-Künstler. Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly auf Platz 19 und Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy auf Platz 35. Und Billie Eilish mit ihrem Debütalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go auf Platz 33. Also sehr experimenteller, elektronischer Pop. Und wir haben Lemonade von Beyoncé auf Platz 37. Also das, denke ich, ist ein guter, also wenn man 4 Alben nennen müsste, die so die popkulturelle Gegenwart bisschen breiter gefasst bezeichnen und auf den Punkt bringen, finde ich, sind das 4 Platten, mit denen man eigentlich ziemlich den Nagel auf den Kopf trifft.
Das würde ich genauso unterschreiben. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Alle 4 sind große Alben ihrer Zeit und stechen heraus. Kendrick Lamar war, das habe ich auch selten so erlebt, das große Konsensalbum des Hip-Hop. Da konnten sich irgendwie alle drauf einigen, was auch nicht so verwunderlich ist, weil es so kunstvoll, so ausdifferenziert hat es selten ein Hip-Hop-Album gegeben. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Wurf gewesen und bis heute steht er eben so da in der Landschaft, hat Kendrick Lamar so auch nicht nochmal wiederholt. Was vielleicht auch ganz gut ist. Er hat ja danach ein sehr harsches Album gemacht, was auch hervorragend ist. Mich freut auch, dass Beyoncé gewürdigt wird, als die große Queen unserer Tage. Finde ich auch völlig richtig so. Damit kann ich sehr, sehr gut leben. Das sind 4 Alben, die tatsächlich auch für die 10er Jahre stehen.
Das waren unsere 500 besten Alben aller Zeiten. Wenn ihr das anders seht oder wenn ihr andere Anmerkungen habt, dann könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. Ich freue mich immer von euch zu hören. Bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt zu der großen Liste. info@janjekal.de ist meine E-Mail-Adresse oder bei Insta oder Twitter, da heiße ich Jan Jekal. Vielen Dank, lieber Sebastian, dass du heute hier warst und die Top 50 mit mir besprochen hast.
Es hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und nächste Woche kehrt Mike wieder zurück und wir sprechen dann mal wieder über ein neues Album, über das neue Album der Hip-Hop-Künstlerin No Name, wo ich schon sehr gespannt bin, was Mike da so zu erzählen hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns, folgt unserer Playlist bei Spotify und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.